Meine Damen und Herren, ich bin Journalist, das hat der Holger Dörni gesagt, und ich werde auch einen journalistischen Beitrag haben. Aber vor allem, ganz am Anfang, werde ich hier, und Sie werden Zeugen davon, eine Straftat begehen. Ich werde nämlich eine Straftat begehen, indem ich über einen großen Wahnsinnigen, nämlich über den türkischen Staatspräsidenten, der ein Land in einem islamistischen Faschismus führt, reden werde. Und vieles aus noch diesem Land schildern. Und das, was ich eben gesagt habe, diese Sätze über Zeugen, würde in der Türkei ausreichen, dass ich eine Strafanzeige kriege. Das würde in der Türkei ausreichen, dass ich umgehend verhaftet werde, weil ich den Staatspräsidenten kritisiert und somit ihn beleidigt haben. Kritik ist für ihn eine Beleidigung, ist ein Schimpfwort. Und Majestätsbeleidigung wird in der Türkei verfolgt. Und da würde auch stehen, die Haftstrafen variieren immer. Irgendeine Rückkopplung höre ich. Und es kann um Geldstrafe gehen, es kann aber bis zu 4 Jahren Haft gehen. Und ich werde mit Sicherheit nicht der Erste, ich werde auch nicht mit Sicherheit nicht der Letzte sein. Allein in den letzten 2, 3 Jahren sind 120 Menschen deswegen in der Türkei verhaftet. Darunter waren 14, 15-jährige Kinder, die haben erst Tage später ihre Eltern benachrichtigt, dass sie den Sohn verhaftet haben, weil er irgendwas herumgetwittert hat und den Erdogan als Dieb bezeichnet hat, was im Grunde gesagt noch eine Verniedlichung wäre. Ich gehe davon aus, aber ich hoffe es nicht, dass auch diese Delikte in Zukunft zunehmend im Ausland verfolgt werden. Davon kann ich ein Lied singen. Das war in den 70er, 80er Jahren die allgemeine Praxis. Auch in den 90er, wenn man jemanden im Ausland beleidigt, kann man in der Türkei belangt werden. So viel voraus. Meine Damen, ich habe gesagt, ich bin Journalist und ich werde hier keine wissenschaftliche Ableitung oder herleiten, wie diese Entwicklung in der Türkei eingetreten ist. Ich werde Ihnen bestimmte Bilder, bestimmte Situationen darstellen, damit ihr überhaupt einen Überblick habt. Anfangen will ich mit einigen Fragen, die mir von Kollegen, von der Ehefrau, von Freunden, von Nachbarn, heute auch am Bahnhof von Ihnen gestellt wird. Mit diesen Fragen will ich anfangen. Die erste Frage, die ich immer höre, ist die Türkei heutzutage eine Demokratie? Ich sage nein. Sie wissen nicht, was mir beim Hinterband läuft, ja? Ist die Türkei ein Rechtsstaat? Ich sage definitiv nein. Hat die Türkei eine unabhängige Justiz? Nein. Hat die Türkei eine freie Presse? Nein. Existiert in der Türkei das Recht auf freie Meinungsäußerung? Eindeutig nein. Ich werde keinem raten, meine Antworten in Frage zu stellen und selber testen wollen in Istanbul oder irgendwo anders. Gibt es in der Türkei die Selbstzensur in der Presse? Ich sage ja und wie. Und dann kommt meistens von meinen Gesprächspartnern die Frage, warum? Wir haben einen Staatspräsidenten, der von seinen Lakaien gerne Emir oder Sultan genannt wird, und das ist fast amtlich, der keinem Journalisten traut und am besten alle Zeitungen, alle Fernsehsendungen selber gestalten wollte. Das wird er zeitlich und körperlich nicht schaffen, geistig schon gar nicht, aber dafür hat er ungefähr, beherrscht er, dieser Herr, 60-70% der türkischen Presse und der Fernsehsender. Da war der Berlusconi wirklich ein Waisenkind dagegen. Und wie läuft das? Also ich bin öfters auch in der Türkei, weil ich viele türkische Journalisten, viele türkische Zeitungen, nicht seine, sondern andere Zeitungen kenne, wie das läuft. Versuchen Sie mal einen Interviewtermin mit Erdogan zu bekommen. Seien Sie ARD oder ZDF oder was weiß ich was. Das werden Sie nicht kriegen. Er spricht immer von meinen Journalisten. Und einer von seinen Journalisten müssen Sie ansprechen. Und der sein Journalist wird Ihnen die Fragen sagen, die Sie ihm stellen können und dürfen. Erdogan spricht immer nur von meinen Journalisten, von meinen Richtern, von meinen Soldaten. Und wer, wenn er nicht dazugehört, einer? In der Türkei werden täglich Journalisten rausgeschmissen, weil er einfach bei dem Verleger anruft, da hast zwei Wahlen. Entweder entlässt du ihn, weil er was Schlimmes geschrieben haben soll, oder ich schicke meine Kontrolleure. Das ist noch schlimmer für den Verleger, als wenn die Kontrolleure kommen, die überprüfen die Steuer. Und wenn sie die Steuer überprüfen, da finden sie was. Das ist ja hier auch nicht anders, aber da unten finden sie bestimmt was und wird auch irgendwas auch untergejubelt. Wir haben einen Staatspräsidenten und eine Regierung, die einer ganzen Nation, Twitter, Google, Internet, YouTube, Facebook, innerhalb von wenigen Minuten verbieten kann. Einfach auf den Schalter, aus, Schluss. Das ist die Meinungsfreiheit in diesem Land. Deshalb bleibt einem Verleger oder einem Journalisten nur eine Alternative der Selbstzensur. Angst. Die schreiben nichts mehr. Nämlich, die Alternative ist entweder verhungern oder den Beruf ganz und gar aufzugeben. Wir haben auch in den letzten Jahren verstärkt zur Anwendung gekommen, haben wir ein Gesetz, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Es gibt, könnt ihr euch unter Berichtsverbot was vorstellen? Oder Nachrichtenverbot? Glaube ich nicht. Also es passiert was. Irgendwo geht eine Bombe hoch an der syrischen Grenze, 54 Tote. Man berichtet halbe Stunde, 54 Tote, dann kommt irgendein Gerichtsurteil an alle Verlage rein, ihr dürft darüber nicht mehr berichten. Es gibt Finanzskandale, es gibt korrupte Politiker, darüber kann die türkische Presse nicht mehr berichten. Es geht so weit, das haben sie auch angewendet, als sich drei deutsche Touristen sich in Antalya totgesoffen haben, am falschen Wodka, also es war kein Wodka, sondern Methylalkohol, damit Tourismus keinen Schaden kriegt, durfte darüber auch nicht berichtet werden. Das ist wirklich wahllos. Und wenn ich in die Zeitung gehe und erzähle denen, wieso berichtet ihr denn darüber, dann sagt der Chefredakteur, Moment, ruft er den Ahmed oder Mehmet, sagt, der ist dafür beauftragt, welche Verbote haben wir denn, worüber dürfen wir noch berichten? Das ist der Zustand der türkischen Presse. Aber das ist nicht nur alles, das geht noch härter. Ich will einen ganz aktuellen Fall darstellen. Wie macht man, wenn trotzdem jemand irgendwie eine Nische findet und veröffentlicht, ein Kolumnist oder Journalist? Es gibt diesen Beispiel, der ist, glaube ich, 6, 7 Jahre oder 8, da hat man einen armenischen Kollegen Hrant Dinkata hat man auf offener Straße erschossen. Vorher hat man ihm gesagt, du wirst von dem und dem und dem bedroht, von der Gruppe und von der Gruppe. Jetzt ist es inzwischen rausgekommen, das hat ihn der Staat selber gekillt. Und letzte Woche berichtete ein Journalist, der öfters im Knast war, der Ahmet Şükeyster von der Tageszeitung Cumhuriyet, der hat über die Waffenexporte der Türkei zum Islamischen Staat berichtet. Da haben sie gesagt, du darfst das nicht machen, du sollst das nicht machen. Und als er nicht aufhörte, haben sie ihm gesagt, wir haben sehr große Pläne, sehr detaillierte Pläne, da hat der türkische Geheimdienst, dass du von einer Gruppe, von einer linken Sektierergruppe erschossen wirst. Oder ein Attentat auf dich geplant ist, pass auf, bleib zu Hause, wir hüten dich. Das ist sozusagen, wir stecken dich in den Knast. Und was hat er gemacht? Der hat sich bei dem Chef von dieser Gruppe angerufen. Hat er zufällig die Telefonnummer gekriegt, hat er da in Syrien angerufen und er hat gesagt, das ist alles Lüge. Jetzt läuft er wieder herum. Aber mit solchen Mitteln, Familie wird bedroht, der Journalist wird bedroht. Und somit haben wir ein Klima in der Türkei, da können Sie mit keinem mehr telefonieren, keine Journalisten, das ist völlig aussichtslos. Und wenn Sie mit jemandem sprechen, geht man am besten in die Öffentlichkeit, weil abgehört werden die sowieso alle. In den letzten 3 Monaten des vergangenen Jahres, also Oktober, November, Dezember 2014, das hat man hier nicht mitgekriegt, wurden in der Türkei 43 Journalisten verhaftet, im ganzen Land. 22 von ihnen und weitere 10 Zeitungsverkäufer, nämlich wenn eine Zeitung denen nicht passt, dann gehen auch die Verkäufer mit rein, haben das neue Jahr im Knast gefeiert. Und von diesen 43 waren alleine 9 wegen Majestätsbeleidigung. Wegen der Leitung des Ministerpräsidenten. Der Rest wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, damit ist die PKK gemeint, wegen Unterstützung einer nicht zugelassenen Partei und. Ich habe das am Anfang so gesagt, weil ich die freie Meinungsäußerung für das wichtigste Element für eine funktionierende Demokratie halte. Und dieses Element funktioniert in der Türkei überhaupt nicht. So, jetzt wird man sagen, ja gut, aber da gibt es natürlich noch diese Journalisten, die verfolgt werden oder die bedroht, die können doch zur Polizei gehen. Mein Rat, vermeidet in der Türkei die Polizei. Jeder macht einen Bogen drumherum, bitte nicht. Das ist seine Privatarmee. Ihr habt vielleicht letzte Woche im Parlament die Debatte verfolgt oder in den Zeitungen gelesen. Das war ein Boxmatch, das waren Prügeleien aller Art zwischen Frauen und Männer und Männer und Frauen und Männer und Männer. Das ist, ich habe heute Ihnen, glaube ich, gesagt, früher durften Sie im Parlament auch rauchen, da waren noch diese Kristallaschenbecher immer auf den Tischen. Damals sind sie mit diesen Kristallaschenbechern aufeinander losgegangen, aber die sind nicht mehr da. Aber das Polizeigesetz wird verschärft, darum geht es. Also die dürfen dann länger als 48 Stunden jemanden in U-Haft nehmen und. Aber alles, was noch existiert, reicht auch für vieles. 2007 hat er ein Gesetz verabschiedet, Erdogan. Ich sage immer, er hat es verabschiedet, der hat ja so eine Mehrheit im Parlament. Der muss nur sagen, bitte sehr, und dann wird einfach die Hände hochgehoben. Die wissen gar nicht, weil worüber sie abstimmen. Da gab es auch Umfragen. Worüber haben sie abgestimmt? Weiß ich nicht. Die Kollegen haben die Hand gehoben, ich habe auch nicht gehoben. Demnach ist in der Türkei jedem Polizeibeamten gestattet, ihm wird nichts passiert, selbst zu entscheiden, wann Waffengewalt angebracht ist oder nicht. Das ist ganz subjektiv seine Einschätzung. Wenn er sich fürchtet, kann er die Waffe ziehen und schießen. Aber das ist nicht alles. Ich habe die Phase des Militärputsches 1981 erlebt. Das war nicht so schlimm wie jetzt. Es verschwinden täglich Menschen von der Straße, werden in Gewahrsam genommen und kehren als Tote zurück. Zum Beispiel im September letzten Jahres, da wurde Ali Akın verhaftet, zur Polizei gebracht und angeblich zog er einem Polizisten die Waffe aus dem Hafter und beging Selbstmord. Das ist Dario Fo lässt grüßen, ja. Aber das ist der Terroralltag in der Türkei, das ist für mich der eigentliche Terror. Nun sagen meine Gesprächspartner immer, der hat aber ja viel für die Ökonomie gemacht. Der Türkei geht's blendend. Ah ja. Wir leben auf Pump. Auf sehr viel Pump. Nur, und ich garantiere Ihnen, der bemüht sich mit allen Mitteln darum, dass er das bis Juni, bis zu den Wahlen rettet, dann explodiert diese Blase. Das ist, wenn man die Zahlen anschaut und wenn man das mit Bankern spricht, die sagen, wir fahren voll Pulle gegen die Wand. Den ganzen Staat. Wie? Ich war vor 4 Jahren auf seiner, ja, weil er da zum letzten Mal als Ministerpräsident gewählt worden ist, auf seiner Wahlkampftour in Istanbul. Er steht vorne auf der Bühne am Marmara-Meer. Um ihn herum 200.000, 250.000 Jubelperser. Der hat das für 1,5 Millionen verkauft, aber so viel waren es nicht. Das waren alle Angestellten der städtischen Betriebe, alle Arbeiter der städtischen Betriebe, die waren so zwangsverpflichtet, ihre Familien auch. Die Busse wurden zur Verfügung gestellt, die Schiffe wurden zur Verfügung gestellt, alles umsonst und die mussten dahin. Gut, dann steht er vor 250.000 Leuten und damals war er, als ich an die Macht kam, sagt er, haben wir 6 Milliarden Schulden an den Internationalen Währungsfonds. Wir haben alles zurückbezahlt, jetzt sind wir schuldenlos. Und diese 250.000 Menschen glauben ihm. Er lügt. Er lügt wirklich furchtbar. Wir haben nämlich 6 Milliarden eventuell zurückbezahlt, abgesehen davon, dass da jetzt der letzte Stand 21 Milliarden stehen, wir noch immer bei IWF in Kreide. Vielleicht können diese 6 Milliarden bezahlt sein, aber dafür haben wir 440 Milliarden Auslandsschulden gemacht, die wir nicht hatten vor seinem Amtseintritt. Das ist ein für die Türkei, ja, für Europa ist das keine große Zahl, aber für die Türkei ist das ziemlicher Batzen.
In welcher Währung?
Euro. Ja, das ist auch, ja, das ist gut die Frage. Wir haben in dieser Zeit sehr viel Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt, dass die Zinsen in der Türkei sehr hoch waren, im Gegensatz zu allen anderen Ländern, und ausländisches Kapital da reingeflossen ist. Wir haben keine Industrie. Wir müssen bedenken, dass der industrielle Anteil der Produktion in der Türkei bei 11% liegt. Der Rest sind Konsum. Einkaufen, Verkaufen, Einfuhr, Ausfuhr. Die Privathaushalte sind etwa mit 130 Milliarden verschuldet. Warum ist das so wichtig? Weil das, als er an die Regierung übernahm 2002, hat man ausgerechnet, dass jeder Haushalt mit 3,4 Lira, also jetzt bin ich in der Währung Lira, 3,4 Lira verschuldet war. Also pro 100 Lira haben sie 3,4 Lira Schulden gehabt. Jetzt ist es bei 55 Lira. Und 3,5 Millionen Menschen in der Türkei dürfen kein Bankkonto mehr haben, dürfen keine Kreditkarte mehr haben, dürfen überhaupt keine Schulden mehr nehmen, weil sie sowas von verschuldet sind. Es ist aber auf der anderen Seite interessant, wie viele Kreditkarten haben sie in ihrer Tasche? Haben Sie das mal überprüft? In der Türkei hat jeder im Durchschnitt, das ist der Istanbuler Großunternehmer oder der anatolische Hirte, mit inklusive, jeder hat 2,5 Kreditkarten pro Kopf. Das ist ein Wahnsinn. Ich wusste das auch nicht, bis die Zahlen kamen, habe ich gesagt, was machen Sie vor diesem Geldautomaten bei einem Dreh? Ich wollte Geld abheben, ich kam nicht dran, weil eine riesen Traube davor hängt. Was machen Sie denn da? Bis mich der türkische Kameramann aufgeklärt hat, ganz einfach. Die haben Schulden auf einer Karte, dann gehen sie mit der anderen rein, ziehen das Geld da raus, schieben das auf das andere Konto. Das ist Volkssport. So lavieren sie sich wenige Tage, aber irgendwann schnappt dann die Falle zu. Aber darauf beruht der türkische Aufschwung. Und das wird einfach dem Volk vorenthalten. Aber auf der anderen Seite, auf der gleichen Veranstaltung wieder damit zu zeigen, damit ich beweisen kann, wenn ich ihn beleidige, wie er liebt. Da waren gerade die Proteste von Gezi Park, also von Taksim Park. Und die hat er immer nur grundsätzlich als Umweltschützer bezeichnet. Sonst hatten sie nicht so keine Gesellschaftskritiken. Die haben das alles gemacht für 6 Bäume da auf dem Park. Und da sagt er, ich bin der viel bessere Umweltschützer. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Habe in 10 Jahren 2,5 Milliarden Bäume angepflanzt. Nun, das Volk jubelt natürlich. 10 Jahre, 2,5 Milliarden. Hurra, mein Emir. Das wären 250, in 10 Jahren 250 Millionen Bäume im Jahr. Das wären 685.000 am Tag. Das wären, wenn der Tag 10 Stunden hat, 68.500 Bäume. Das hat man ihm gerechnet danach, mehrfach. Der blieb dabei. Der blieb dabei, weil das Volk ihm das glaubt. Der denkt, das glaubt ihm das Volk, aber das Volk, meiner Einschätzung nach, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen überheblich, kann das nicht nachrechnen. Da sagt immer seine Beamten sind bis fast 100% überschuldet. 97% sind überschuldet von seinen Beamten. Und so hält er sie vielleicht auch im Zaun. Und dann, trotz aller dieser Geldjongleure, ich wollte sagen, vom Größenwahn, da komme ich auf 2 Sachen. Der Tayyip ist wirklich, ich vergleiche ihn, vielleicht die Eltern unter uns erinnern sich, es gab einen in Afrika, in Uganda, einen Diktator, Idi Amin hieß er. Der Idi Amin hat viele, viele Parallelen zu, oder der Erdogan hat viele Parallelen zu ihm. Der Idi Amin hat mir nicht, aber den BBC, wir haben das übernommen, hat einen Film gemacht. Da hat er gesagt, also diese Araber, die taugen nichts, ich könnte Israel in wenigen Stunden schlagen. Und dann hat er mit 2 alten britischen Panzern, vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg, 2 hat er, ein Hügelchen genommen, hat er gesagt, das sind die Golanhöhen, da attackieren wir links und rechts. Einer kommt von links, einer kommt von rechts und damit ist die Sache erledigt. Das wollte er den Arabern zeigen. Da hat er noch ganz schlimmere Sachen gemacht, aber das ist was anderes. So, und der hier hat auch. Die Türken wollen immer den Größten, den Besten, den Teuersten, egal was es kostet. So, jetzt hat er gesagt, ich will einen internationalen Flughafen, der wird der Größte auf der Welt sein. So. Das wurde vor 3 Jahren versteigert. Also Minimum wird das 25 Milliarden kosten. Euro. Und das wird 150 bis 160 Millionen Passagiere haben im Jahr. Zum Vergleich, Frankfurter Flughafen hat etwa 50 Millionen, wenn es sehr gut läuft. Also 3-mal größer. Er will den größten Flughafen haben. Und dann haben sie alle gesagt, seine Lakaien bauen wir, kein Problem. 25 Milliarden. Nur, die haben ein Problem. Die finden das Geld nicht mehr. In der Türkei kann ihnen niemand 25 Milliarden Schulden geben, keine türkische Bank. Und im Ausland, sie sind seit Jahren fast, ja, 1,5 Jahren in Frankfurt, tingeln sie von einer Bank zur anderen. Ich kriege das mit, weil ich manchmal die übersetzen muss. Tingeln sie von einer Bank zu der anderen und keiner gibt denen das Geld. Das ist dann, irgendwo ist diese Summe zu heiß für die Banken auch hier. obwohl eine Staatsgarantie besteht. Also Erdogan hat per Amt und Siegel drunter geschrieben, wenn die Gläubigen, also diese drei Firmen, denen er über Umwegen noch beteiligt ist, wenn sie den Flughafen nicht bauen, garantiert der türkische Staat die Summe an die Bank, so und so zu zahlen. Dennoch kriegen sie das nicht. Und die haben ein anderes Problem. Wer in der Türkei war, kennt das. Der alte Flughafen liegt jetzt, also der jetzige Flughafen liegt am Marmara-Meer, und der neue Flughafen wegen Platzmangel kommt ans Schwarze Meer. Weit weg. Und alle haben gesagt, das Gebiet ist heikel. Das Gebiet ist insoweit heikel, ist ein Sumpfgebiet. Da war ich öfters mal auf der Jagd. Ist absolutes Sumpfgebiet und Löcher, Seen und so weiter. Haben sie gesagt, wir müssen das Ganze auffüllen. 20 Meter hoch, wissen Sie, kommt Erde drauf. In einem größten Flughafen wird erstmal hochgebockt, sozusagen. Also bei Flughafen habt ihr Berliner auch Erfahrung, dann wisst ihr, was das ist. Das ist der eine. Also, dass da seltene Vögel sind und so weiter, das spielt in der Türkei keine Rolle. Und dann haben andere Kluge übersetzt, die er als Verräter bezeichnet, Erdogan, wenn Sie so einen großen Flughafen machen, die Flugzeuge sind keine Glühbirnen. Die bleiben nicht in der Luft hängen und Sie pflücken die runter auf die Piste. Die müssen anlaufen, die müssen tiefer werden, die müssen schleifen, drehen. Dafür ist der Luftraum über Istanbul zu klein. Die müssten ihren Anflug über Bulgarien und Rumänien beginnen, damit sie in Istanbul landen können. Und ob die das so wohlwollend sehen, das weiß ich nicht. Also dieser Flughafen scheitert aber derzeit wirklich an der Erde, weil sie so viel Aushub nicht haben, um das auszufüllen. Aber der Erdogan ist ein ganz kluger, sagt, okay, ich weiß, wo wir den Aushub kriegen. Wir bauen einen Kanal. Warte mal in Istanbul. Wenn Sie landen, wenn Sie vom Marmara-Meer kommen, ist auf der linken Seite, werden Sie einen kleinen See sehen. Ein See, der mit kleiner Öffnung zum Marmara-Meer, also zum Brachwasser am Anfang. Und da geht ein Kanal los demnächst. Da ist, an der Stelle ist auch eine historische Brücke von Sinan oder sowas, aber das spielt eh keine Rolle. Da will er einen Kanal bauen bis zum Schwarzen Meer. 43 Kilometer, 25 Meter tief und an der geringsten Stelle 400 Meter breit. Also Minimum 400 Meter breit, da kommen Aushub raus. Und damit soll der Flughafen ausgefüllt werden. Und was kostet dieses Projekt? Um die 15 bis 20 Milliarden. Und dann soll er Wohnraum drumherum schaffen, maximal sechsstöckig, im seldschukischen Stil. Wissen Sie, was seldschukische Stil? Das ist mittelanatolisch. Das Seldschuken waren die Vorgänger der Osmanen. Das waren die ersten türkischen Staat, der erste türkische Staat auf Anatolien. In dem Stil. Das ist türkis alles. Ob die einen Stil hatten, bezweifle ich sehr. Aber auf jeden Fall hat Erdogan einen Stil. Und der hat den Befehl gegeben, letzte Woche, das wird gebaut. Nun, da muss wirklich international dagegen was getan werden, sonst trocknet das Schwarze Meer aus. Weil Schwarzes Meer hat einen viel geringeren Salzgehalt, das heißt, von diesem Kanal wird auch Wasser Richtung Mittelmeer, also Richtung Marmara-Meer fließen. Schwarzes Meer hat ein Leben bis 40, 45 Meter, mehr tiefer ist tot, da ist nichts, kein Sauerstoff, nichts. Das heißt, wenn man die obere Schicht denen langsam wegnimmt, dann bleibt da nämlich die Donau und die anderen Flüsse können nicht so viel Süßwasser nachschieben, wie das da durch den neuen Kanal fließt. Und darüber kommen noch acht Hängebrücken, das werden meine Ingenieure bauen. Und das soll alles in 5 Jahren fertig sein. Wohnen für 1,5 Millionen Menschen. Wer das finanzieren wird, das weiß er. Aber wir stolpern von einer Gigantomanie in die andere. Und ich behaupte, der weiß nicht mehr, dass er was er macht. also auch viele in der Bevölkerung sagen, den kann man nicht mehr ernst nehmen. Aber der hat immerhin 50% gekriegt. So, und jetzt wollen wir innerhalb von nächsten, glaube ich, 2023 ist der Plan, wollen wir die 6. größte Industrienation der Welt werden. Aber dabei schließen wir 50% der Bevölkerung von dieser Arbeit aus, nämlich die Frauen. Das Frauenbild, was in diesem Land herrscht, das ist mehr als grusig. Und wenn man 50% der arbeitenden Bevölkerung von der Arbeit ausschließt, dann kommt man nicht in diese Region von 6 Industriestaat. Für ihn, und das ist nichts Geheimes, das ist überall, muss jede Frau mindestens 3 Kinder haben. Er hat 4. Frau darf in der Öffentlichkeit nicht auffallen, nicht lachen. Und Frau muss keusch sein, natürlich, das ist alles sowieso. Und er sagt, bei jeder passenden Gelegenheit, niemand widerspricht ihm. Frau und Mann können nicht gleichberechtigt sein, dies widerspricht der Natur. Und dann, das ist nicht er, aber ein sehr strammer Kamerad von ihm, nämlich der Vorsitzende der Menschenrechtskommission des türkischen Parlaments, sagte vor kurzem, als es diese Vergewaltigungen überhand nahm: Ein Vergewaltiger ist weniger Schutz als eine Frau, die nach einer Vergewaltigung abtreibt. Das ist der Zustand dieses Landes, meine Damen und Herren. Nämlich in dieser Türkei wird statistisch alle 4 Stunden, das haben die Menschenrechtsvereine ausgerechnet, eine Frau vergewaltigt oder von Männern misshandelt. Allein im vergangenen Jahr 2014 wurden in der Türkei 296 Frauen nach einer Vergewaltigung oder Ehekrach ermordet, 176 verletzt und 142 Frauen überlebten die Vergewaltigung ohne viel Verletzung. Das ignoriert er. Das ignoriert die Partei, das ignoriert der Islam in der Türkei. Vielmehr, also mich wundert es jedes Mal, dass die Merkel ihm noch die Hand gibt. Ja. Vielmehr wird erhebliche Armada von Religionslehrern in die Schulen geschickt, die lehren, das sind Professoren, zumindest in der Ordnung nach. Es wird offiziell propagiert, es gibt keine Altersgrenze für Mädchen zum Heiraten. Man kann ein 7-Jähriger, kann einen 130-Jährigen theoretisch heiraten. Das lehrt man an der Hochschule in der Türkei, in Theologie. Klar, Mohammed war auch weit über 40, als er die 4-jährige Aisha geheiratet hat, aber das ist überhaupt kein Problem, dass die 7-Jährige oder sowas verheiratet werden. Und jetzt, nach der neuen Wahl, wird Religionsunterricht in die 1. Klasse obligatorisch vorgeschrieben, beginnt der Unterricht. In der 1. Klasse, da kann der Europäische Gerichtshof beschließen, da können auch andere Religionen aber ihren Religionsunterricht machen. Daran hält sich die Türkei nicht, weil das ist seine Stärke. Die Stärke der islamistischen Bewegung in der Türkei begann, also der Werdegang begann in den 80er Jahren. Da haben wir gesagt, und das waren ja leider die Militärs, die das damals angetrieben haben. Wir haben die sogenannten Imam- und Predigerschulen eingeführt, Imam Hatip. Und diese Imam- und Predigerschulen, die sind jetzt sozusagen die einzige Bildungsmöglichkeit. Und das ist eine relativ gute Gehirnwäsche für viele, also wenn keiner Geld hat, sich in eine Privatschule zu leisten, geht in diese Imam- und Predigerschulen. Und daraus holt er seine Armee raus. Das ist Imams Armee, sind die Schüler aus diesen Schulen. Und deshalb sage ich es immer, guckt euch in das Parlament an, den Leuten, ja, die Wahlen werden kommen und irgendwann werden sie aufhören. Da bin ich sehr skeptisch. Guckt euch das Parlament an. Ungefähr 70-80% seiner Abgeordneten im türkischen Parlament kommen aus diesen Imam Hatip-Schulen, also aus den Imam- und Predigerschulen. Das ist, man sagt da ein Volksmund, die aus College, ja, die halten zusammen. Und das sind alle Prediger dieses Staates, das sind alle Imame, das sind alle Theologen, die kommen alle aus derselben Schule. Und das war der größte Fehler, dass man diese Schulen auch zu zentralen Bildungseinrichtungen gemacht hat. So, jetzt frage ich mal was. Sag mir was ist das schlimmste Schimpfwort in der Türkei? Also sozusagen die Inkarnation des Teufels.
Hürses.
Nein. Inkarnation noch viel größer. Hürses ist doch, das ist doch, in diesem Land ist das bald, guten Tag, Dieb heißt Hürses, ja. Nein, nein. Wenn man wirklich ganz Böses zeichnet, also jemand sagen würde, du bist nichts. Israel. Das größte Schimpfwort ist Israel. Und das pflegt Erdogan mit einer Perfektion. Vielleicht erinnert ihr euch, vor Jahren gab es da eine One-Minute-Sitzung in Davos mit dem damaligen Staatspräsidenten Israels, wo er gesagt hat, One Minute, ihr tötet die Kinder, und wurde als Held gefeiert, als er zurückkehrte. Israel, damit ist natürlich nicht nur Israel gemeint, damit sind auch die Juden gemeint. Laut Statistik, das muss man auch gar nicht, das haben sie im Parlament mal festgelegt, 60%, also Erdogan und 60% seiner Parlamentarier, gehen davon aus, dass die Angriffe in Paris, Hebdo und in diesem koscheren Kaufhaus, vom israelischen Geheimdienst mit Unterstützung der CIA durchgeführt worden. Und dadurch natürlich schickt er seinen Davutoğlu, seinen Ministerpräsidenten, nach Paris, damit man Gesicht zeigt. Der war auch dabei in einer hinteren Gasse, die sind nicht mitmarschiert, die haben sich aufgestellt, fotografiert, und damit war das. In der Türkei wurden massiv überall Gedenkgebete gehalten für die gefallenen Terroristen. Das ist die Visage, die wir da sehen. Und in letzter Zeit, seit einem Jahr, gibt es den Begriff bei uns der parallele Staat, die parallele Organisation. Ich weiß nicht, ich will nicht in die Tiefe gehen. Der parallele Staat, die parallele Organisation ist die sogenannte Gülen-Sekte. Der hat mit der Gülen-Sekte zusammen jahrelang gerne zusammengearbeitet, und als es um die Beute ging, kriegten die Krach. Jetzt sind sie ganz verfeindet, die werden in Knäste gesteckt, Zeitungen geschlossen, Banken annulliert, und das ist der Parallelstaat, die parallele Organisation. Und da sagt, diese Gülen-Sekte, und das kann man sich gar nicht vorstellen, arbeitet sowieso im Auftrag von Mossad. Das sagt er und niemand widerspricht ihm. Und diese Handlungen von Mossad gehen weiter natürlich. Das ist die gesamte Presse, die nicht nach seinen Feinden verteilt, ist Mossad. Die Gülen-Bewegung, habe ich gesagt, ist Mossad. Die Staatsanwälte und Richter, die gegen ihn ermittelt haben, die sind alle weg, aber die waren auch Mossad-Anhänger. Die komplette Opposition, bis auf den Ableger der PKK, HDP, sind alles Mossad. Wie gesagt, der sagt immer, Israel, aber damit Juden, ist an allem schuld. Die Vorstellung ist so, irgendwo sitzen in New York in einem Bankhaus, oben in Safe natürlich, atomsicher, 6, 7 alte Juden, die haben so die Weltkarte vor sich hin liegen und sagen, da machen wir das, da machen wir das, dort machen wir das. Das ist das Bild in der Türkei. Und ich werde Ihnen mal ein bisschen Zahlen erklären, das später, dann werden Sie sehen, dass es auch durchaus realistisch ist. Erdogans Sprüche sind, er braucht Feindbilder. Er braucht Feindbilder, der parallele Staat, aber das beste Feindbild in einem islamistischen Land ist der Israel und Jude. So sagte er alle 3 Tage, Israel tötet die Kinder an den Stein. Das ist so. Tötet die Kinder an den Stein. Wann passierte das? Nie. Wer hat die Kinder, wer waren diese Kinder, die an den Stränden da ermordet wurden? An welchen Stränden? Hatten sie vielleicht einen Namen? Und jetzt kommt er vor einer Woche, Mossad will meine Familie auslöschen. Und besonders nicht ihn, sondern seine Tochter Sümeyye. Wieso? Der sagt, das ist sogar sehr konkrete Hinweise, man hat die ganze Security von der Frau Tochter weggemacht, neu organisiert. Warum sie ihn töten wollen, weiß man nicht. Man will die Familie eliminieren, also Israel eliminieren. Natürlich hat Israel auch Kontakte zu der Opposition. Für jeden toten Muslim, irgendwo auf der Welt, ja, irgendwo, hält er Gedenkreden. Aber für die Opfer des islamistischen Terrors hat er nie ein Wort verloren. Letzte Woche wurden 20 Kopten wirklich geschlachtet, massakriert, kein Wort. Wurden Muslime in Syrien verbrannt, kein Wort. Er hat auch nie zu den Attentaten in Dänemark oder in Paris was gesagt. Er sympathisiert mit dem IS. Und wenn man seinen Werdegang, wenn man seine Vergangenheit verfolgt, der ist voll in der Tradition der Muslimbrüder. Voll in der Tradition der Muslimbrüder. Dazu komme ich aber gleich. Es sind natürlich nicht nur Juden, alle Minderheiten haben es schwer in der Türkei, haben die Christen schwer. Die Armenier haben das schon, ich sage es mal jetzt ganz zynisch, hinter sich. Aber nächstes Jahr, also dieses Jahr im April, jährt sich der Genozid, der Tag des Genozids an den Armeniern zum 100. Jahr, 100. Mal. Die Armenier nennen das Aget, wie die Juden Shoah nennen, nennen sie das Aget. Und wissen Sie? Dass 9%, nur 9% der Türken glauben, dass überhaupt Armenier vertrieben und getötet wurden. 91% ist nichts passiert. Und dann frage ich immer, sag mal, 1 Million Menschen oder 800.000, 500.000 oder 1,5 Millionen Stück, die sind einfach von Istanbul gesagt, wir machen ein Picknick in der syrischen Wüste und verschwunden, sind verschwunden. Ja, das waren andere Seiten, das haben wir nicht gemacht. Und bei der Opposition, um das nur ein bisschen deutlich zu machen, die Opposition, die CHP und die Nationalisten, da glauben nur noch 4% dran. Daher wird sich da meine Einschätzung nach in der Türkei nichts ändern. Aber ich komme zurück zu ihm und zu seinem islamischen Staat. Letztes Wochenende gab es einen Riesenfeldzug, habt ihr das mitgekriegt? Da ist eine gepanzerte türkische Einheit reinmarschiert nach Syrien zum Euphrat-Knick, haben die Überreste der eines vor 800 Jahren gestorbenen Scheichs genommen, oder wenn sie, ich weiß nicht, sie haben einen Sarg mitgenommen und kamen wieder zurück. Heldenhafter Feldzug. Einer ist gestorben, aber durch einen Verkehrsunfall. Der wurde vom eigenen Panzer überfahren. Gilt als Märtyrer aber. Und kein einziger Schuss ist gefallen, sagt er. Und dann hat er gesagt, wenn wir marschieren, fällt doch kein Schuss, da haben sie alle Schiss. Ein Tag später kam raus, IS hat erklärt, das war mit uns abgesprochen. Die PKK hat gesagt, die sind durch Kobane gefahren, wir haben sie begleitet. Es war einfach Demonstration der türkischen Panzer. Und jeder hat gesagt, okay, dann holt er das Ding da und bringt das wieder zurück in die Heimat. Es geht um Süleyman Şah. Der war der Großvater oder Urgroßvater, da bin ich mir nicht sicher, des ersten osmanischen Sultans, Osman. Sein Großvater oder Urgroßvater, aber das ist heilig. Ich wusste das nicht, dass er da lag. Das wussten die wenigsten in der Türkei. Das ist ein Vertrag aus dem Jahre 1921 mit den Franzosen. Die haben gesagt, okay, da machen wir ein türkisches Territorium. Und dann hat man 1974 alles schon mal umgelagert, weil da ein Staudamm kam, der drohte zu ertrinken. Und dann hat man das ein bisschen an die Seite genommen. Jetzt hat man das in die Türkei, nicht in die Türkei, an die Grenze ins kurdische Gebiet hat man ihn gestellt. Und drüber weht jetzt die Fahne von Apo. Also das ist wirklich... Aber er hat, bei einem Punkt zeigt er immer Härte. Er sagt, das ist so ein ganz abgekartetes Spiel, was er betreibt mit dem interislamischen Staat. Vor kurzem wurden Ingenieure und Techniker entdeckt von einem ganz anderen BBC oder einem französischen Fernsehteam. Dieser islamische Staat hat in Syrien einige Ölfelder beschlagnahmt. Und da waren türkische Ingenieure und Techniker. Dreimal, ich weiß nicht, wie sie da hingekommen sind, aber die sind da und arbeiten. Und das Öl fließt über 1000 Kanälen bei uns in die Türkei. Aber er hat große Angst, weil der würde da nicht mehr in sich im Ausland blicken lassen, dass ihm Westen verdächtig, er würde IS unterstützen. Leute, ich war da, ich war an der Grenze, an vielen syrischen Grenzen. Es wird keiner verhindern, der von Europa in die Türkei reinkommt und sich an den islamischen Staat anschließt. Wird niemand verhindern. Sie können rein und raus fahren, Taxis fahren von der nächsten Kreisstadt bis wohin sie wollen. Und dann flogen aber andere Sachen auf. Im Sommer tauchte ein Dokument, was ich auch hier habe, vom türkischen Innenminister. Da gibt dem Gouverneur von Hatay, von Antakya, das ist genau die Grenzprovinz, die Anweisung, betrifft die Bereitstellung der unten aufgeführten Unterstützungsmaßnahmen für die uns aus regionalem Interesse geförderten Mujahideen sowie deren Unterbringung in sozialen Einrichtungen innerhalb unserer Provinzgrenzen. Und dann sagt er, hiermit wird angehört, den Mitarbeitern des Nachrichten bei der Einschleusung, Nachrichtendienstarbeiter von unter Kontrolle des Nationalen Geheimdienstes aus verschiedenen Ländern eingereisten, aber vorwiegend aus Tunesien und Tschetschenien. Die sollen dann bei Unterstützung des türkischen Geheimdienstes bitte rüber begleitet werden. Spaziergang. Und die sollen, diese Kämpfer werden über die Grenze nach Syrien gebracht und werden im Kampf gegen die PKK bzw. gegen deren Ableger PYD eingesetzt. Auf Geheimhaltung des Vorgangs ist zu achten. Die haben an der Grenze mehrere Krankenhäuser geräumt. Die haben mehrere Krankenhäuser, die nur für diese Kämpfer verletzte Mujahideen sind. Und da glaubt, die Welt merkt das nicht. Und wenn die Welt das merkt, und das sage ich der Rest der Welt, sagt gar nichts. Und das ist noch schlimmer, sage ich Ihnen. Die Deutschen wissen das, die Deutschen haben das im Fernsehen gesehen, die Deutschen waren selber da, die Deutschen haben einen Konsul da unten, der weiß alles, aber der wird dem NATO-Partner der Türkei, der läuft nicht. Im Januar letzten Jahres passierte Folgendes. Das kam aber erst dieses Jahr raus. Wurde ein Transporter unweit an der Grenze, an der Autobahn Mautstelle, ja, im Süden der Türkei, wurde das angehalten und das war voll mit Bomben und Granaten und was weiß ich was. Und dann erzählt der Vater, ach, das mache ich doch alle 2 Wochen mindestens, ich fahre dann hin und bringe das zu IS. Kaum hat er seine Aussage gemacht, haben sie festgestellt, dass alle Mitarbeiter, das sind Mitarbeiter des Geheimdienstes. Halbe Stunde später erschien der Gouverneur der Provinz und hat alle anderen Soldaten und Staatsanwälte, die das aufgedeckt haben, alle haben gesagt, ihr seid erstmal alle suspendiert, das läuft weiter. Und der Erdogan sagt nicht, das haben wir nicht gemacht, das ist alles. Der sagt, wie können diese Staatsanwälte meine gemeine Geheimdienstleute an der Arbeit verhindern? Das ist der Vorwurf, das ist aber immer so. Das ist, er hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ich bin kein Psychologe, aber er hat immer das Gefühl, was ich mache, ist immer richtig, egal was ich mache. Der sagt nicht, das muss alles erforscht werden, was ist da passiert, wie können die, ich wusste von nichts von den Waffen, der wusste es. Der sagt, wie wagt ihr, dass meine Geheimdienstleute an der Arbeit verhindert werden. Übrigens, diese Staatsanwälte und Polizisten, die sind schon alle entlassen. Das ist aber auch die Haltung, was letztes Jahr lief, im Dezember 2013, 17. und 25. Dezember. Da wurden Millionen entdeckt. Da wurden Millionen bei den Familien der verschiedensten Ministern entdeckt, bei deren Söhnen und Kindern. Aber das sind nicht, ich rede von Euro, nicht türkische Lira. Und dann ruft der türkische Ministerpräsident seinen Sohn an. Das ist alles im Internet zu hören. Und sagt, sag mal, die suchen alle durch, das kann sein, dass sie auch bei uns kommen. Ist alles ihm klar. Ja, Vater, wir haben einen Großteil weggeschafft, aber da ist noch Bargeld da. Wie viel? 33 Millionen. Das hat Frau Merkel auch immer bestimmt zu Hause. 33, ja, also ich schicke deine Schwester, erledigt das bis heute Abend. Bis Abend hat er die 33 Millionen verteilt. Dieses Gespräch gibt er, und niemand bestreitet, dass dieses Gespräch unecht ist. Er selbst auch nicht. Das Ganze geht natürlich, wurde davor ein Nachrichtenverbot draufgelegt, da konnte man das nur im YouTube. Das Einzige, was er sagt, wie könntet ihr mich abhören? Das ist, wo er sich aufregt. Wie könntet ihr mich abhören? Ich glaube, ich überziehe langsam. Aber noch ein ganz witzig, das muss ich euch erzählen, damit ihr so diese Idi Amin-Feeling kriegt. Als türkischer Diplomat, so nicht gerade sein Anhänger, hat man sehr schön. Ich war vor 2 Wochen in der Schweiz, habe ich einen türkischen Diplomaten getroffen, den ich aus der Schule kannte. Hat er gesagt, ach, ihr Journalisten habt ihr so leicht, ihr könnt immer schreiben. Ja, wieso, was hast du für ein Problem? Habe ich gesagt, ihr habt eh nichts mehr zu tun, da kommt kaum noch ins Ausland. Hat er gesagt, ja, weißt du was, worum ich mich jetzt kümmern muss? Hat er gesagt, nein. Ich muss jetzt allen Schweizer Diplomaten erklären, dass die Entdecker Amerikas eigentlich die Muslime waren. Ja, ist nicht zu lachen, das ist ganz ernst. Ganz ernst. Der hat nämlich, Erdogan, nur er, beim Kolumbus eine Stelle gefunden in seinen Memoiren. Ich kenne sie. Und da erzählte, als er vor Kuba kam, hat er die Minarette gesehen, das Minarett gesehen. Also waren die Muslime von Kolumbus da, so einfach ist das. Und jetzt muss der türkische Diplomat in der Schweiz das denen erklären. Das ist diese Idi Amin-Feeling, ich sage es Ihnen. Und außenpolitisch ist basiert auf dieselbe. Der war auf Kuba, jetzt danach, kurz vor kurzem, und hat denen gesagt, ihr müsst gar nichts tun. Ich schenke euch eine Moschee. Und er hat das in Plastik schon mitgebracht. Und zwar, wenn ihr am Bosporus wart, ist eine sehr schöne Moschee, das ist in Ortaköy. hat schon so ein richtige Jugendstilelemente. Und direkt unter der Brücke eine ganz kleine, ja, klein nicht, aber eine schöne Moschee, sehr schöne Moschee. Hat gesagt, ich baue die gleiche Moschee in Santiago auf Kuba. Da haben sie gesagt, nein. Es gibt keine Muslime auf Kuba. Aber das ist so mit Außenpolitik gemacht und damit komme ich langsam zum Ende. Wissen Sie, er hat ganz einfache Politik. Er sagt, wenn ich Israel angreife, denkt er, habe ich dann alle arabischen Staaten auf meiner Seite und ich werde dann der Emir der arabischen Welt. Das ist ein Trugschluss. Niemand hat in arabischen Ländern mehr Menschen umgebracht als die Türken selbst. Jahrhundertelang haben sie die kompletten Bürgerlichen, die Intelligenz hier, haben sie geschlachtet. Und solange die Türkei sich mit dieser Vergangenheit nicht auseinandersetzt, wenn überhaupt mit der ganzen Vergangenheit nicht auseinandersetzt, kriegt er keinen Stich bei den Arabern. So ist er abgeblitzt worden in Ägypten. Unsere Beziehung zu Ägypten ist nicht mehr auf Botschafterebene. Ja? Da werden irgendwelche Sekretäre auf dieser Ebene, weil es gibt keinen türkischen Botschafter in Kairo und keinen ägyptischen Botschafter in Ankara. Das ist auf diesem Minimalismus. Und er greift immer Israel an und denkt, ich mache, ja, der kriegt Unterstützung, Hamas. Selbst der Al-Fatah ist vorsichtig, Hamas ist guter. Dann haben wir natürlich sehr gute Beziehungen zu Somalia, Sudan. Unsere Beziehung zur EU können Sie vergessen. Er hat in Djibouti vor kurzem, da war das Hotel, wo er übernachten wollte, in die Luft geflogen, da konnte er nicht übernachten. Hat er gesagt, jetzt testen wir. Wir testen derzeit Europa, ob sie einen Staat, dessen Volk muslimisch ist, aufnehmen wird oder nicht. Europa ist ein christlicher Verein. Mal sehen, ob sie sich ihre Islamophobie überwinden. Das ist seine Haltung. Der weiß ganz genau, die Europäer wollen ihn auch nicht. Nur es geht darum, wer den Schalter ausmacht. Wer die Verhandlungen unterbricht. Er wird gewählt. Ich komme damit zum Schluss. Er wird im Juni wieder gewählt. Von seinem Volk. Ja, es ist so. Tut mir leid, aber es gab mal eine Untersuchung, was ist das für ein Volk, die ihn wählt. Also, Riesenumfrage, eine Zeitung hat es gewagt zu drucken. 60% dieses Volkes findet die Zensur im Internet sehr gut. 45% hat nie ein Buch gelesen. Wir sehen vom Trend zum Zweitbuch, nee, die haben nicht mal eins gelesen. 69% dieses Volkes sagen, meine Frau darf ohne meine Erlaubnis nicht arbeiten gehen. 56% waren nie im Kino. 29% dieses Volkes hat nie eine Zeitung gelesen. Oh, jetzt kommt's. 96% war weder in der Oper noch im Ballett. 80% war nie im Theater. Und nur 50% macht Sport. Und 50% werden mit Sicherheit AKP und Erdogan wählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.